SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die ist in jedem Fall Künstlerin. Sie ist ein Stück weit Politaktivistin und natürlich seit vielen Jahren, seit genau 23 Jahren, die Vorsitzende des Vereins Mehr Demokratie e.V. Guten Morgen und herzlich willkommen, Claudine Niert.
Guten Morgen.
Frau Niert, wann waren Sie zuletzt auf einer Demonstration?
Ich denke gerade nach. Natürlich stand ich auch wieder in der Menschenkette, die direkt bei mir am Deich vorbeiging. Das war jetzt auch wieder um die Stilllegung der Kernkraftwerke zwischen Geesthart und Brockdorf, Brunsbüttel. Aber
das
wenn ich
aber
ins Netz gucke,
her.
Dann stand ich auf dem Podium für die große CETA-TTIP-Veranstaltung in Hamburg auf dem Rathausmarktplatz.
Genau. Wie lang ist das her? 3-4 Jahre?
Nee, das müsste schon 5 Jahre her sein.
Vier, fünf
Jahre.
Ja. Und wenn Sie den Deich ansprechen, da wo Sie herkommen und wo Sie leben, das ist sehr weit im Norden Deutschlands.
So ist es, genau.
Kann man das verorten?
Das ist sehr flach, das ist in der Elbmarsch in Schleswig-Holstein, da gibt es tatsächlich nur das Höchste ist der Deich mit 6-7 Metern. Also.
Umso schöner ist es für Sie, wenn Sie nach Süddeutschland kommen, weil da ist es ein bisschen hügeliger und bergiger.
Genau, und heute sogar etwas kälter.
Stimmt. Können Sie sich noch an Ihre allererste Demonstration erinnern?
Ja, natürlich. Das war eben diese besagte Menschenkette am 22. Oktober 1983, vor 38 Jahren. Also wer sich da jetzt noch dran erinnert, von den Zuhörern und Zuhörern.
Auch in Süddeutschland?
In Süddeutschland, zwischen Ulm und Stuttgart, in der 108 Kilometer langen Menschenkette, wo wir gekämpft haben. Ich war 16 gegen die Stationierung der atomaren Sprengköpfe in der Schwäbischen Alb.
Wo zwischen Ulm und Stuttgart standen Sie?
Ja, wenn ich das noch wüsste. Ich war in einem Bus und wurde irgendwo ins hügelige Land gekarrt. Und es war wirklich eine Landstraße, wo ich ausstieg und man reihte sich ein. Und es gab keine Handys, es gab ja nichts. Höchstens man hatte ein Radio und irgendwann, wie gesagt, flog der Hubschrauber über uns hinweg. Und dann gab es diesen magischen Moment, wo es dann hieß, jetzt ist die Kette geschlossen.
Also, wenn wir uns an diese Zeit Anfang der 80er Jahre zurückerinnern, die Proteste in Deutschland gegen die Nachrüstung, gegen die Stationierung neuer amerikanischer Pershing-Raketen, die Friedensbewegung, ich glaube eine Hofgartendemonstration in Bonn mit einer 500.000 Demonstranten, weiß nicht, waren Sie da auch mit dabei?
Nee, in Bonn war ich nicht.
Waren Sie nicht?
Nee.
Aber man kann sagen, diese Zeit hat Sie politisiert?
Diese Zeit hat mich politisiert, wie gesagt, auch dieser Moment in der Menschenkette, weil in dem Moment ich ja dachte, wenn ich jetzt loslasse, also ich stand ja da wirklich Hand in Hand, wenn ich jetzt rechts oder links loslasse, dann hat die Kette eine Lücke, dann ist sie nicht mehr geschlossen.
Mhm.
Und da war mir so klar, jetzt kommt es eben auch wirklich auf mich an.
Okay.
Und das ist tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, ich möchte immer Teil der Gesellschaft sein und möchte keine Lücke sein und ich möchte dazu beitragen, dass die Dinge vorankommen, für die wir gehen.
Wobei so ein Gefühl von großer Solidarität ist das eine, aber wenn es dann in den alltäglichen Kampf geht, hat man ja, weiß Gott, sehr viele Widerstände und sehr viele Widerstände auch zu überwinden.
Absolut. Und ich war damals bei Greenpeace engagiert, ich war bei Amnesty engagiert, ich habe handschriftliche Briefe an Gaddafi geschrieben, um Todesurteile auszusetzen. Und dann war mir aber schon auch klar, will ich weiterhin immer demonstrieren? Oder gibt es nicht auch Beteiligungsrechte, die mich aus dieser Bittstellerrolle rausnehmen, ohne dass ich jetzt Politikerin werden muss?
Mhm. Ja, deshalb haben Sie den Verein gegründet.
Nee, der hat sich selbst gegründet. Nein, das waren andere Initiatoren, aber ich kam sehr schnell dazu und war eine der ersten Mitglieder und Unterstützerinnen.
Ja. Eins noch ganz kurz zu Gaddafi. Ich vermute, er hat nicht geantwortet.
Er hat nicht geantwortet, aber diese Briefe haben sehr viel bewirkt.
Was?
Todesurteile wurden auch ausgesetzt, sowohl in der USA als auch in Libyen und auch in anderen Staaten.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Claudine Niert, der Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. Frau Niert, weil wir vorhin über die ganz uralten Zeiten gesprochen haben, springen wir jetzt in die Neuzeit. Ihr letztes großes Projekt, was Mehr Demokratie e.V. angeht, ist und war welches?
Der Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt. Das ist ein Auftrag vom Bundestag gewesen, das neue Element der demokratischen Beteiligung auszuprobieren. Das haben wir jetzt im Januar gemacht. Und das ist wirklich insofern ein spannendes Projekt, weil wir das erste Mal für den Bundestag bundesweit ausgelost haben. Und zwar 169 ja. Menschen, die aus den Melderegistern gezogen wurden und eingeladen wurden, an diesem Bürgerrat teilzunehmen, um die Politik zu beraten, eben in der Frage, welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Welt einnehmen? Ist das eine zurückhaltende oder eine aktive?
Wie groß war die Bereitschaft des Bundestages und auch des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, da mitzumachen?
Ja, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war der Schirmherr. Der hatte schon, war auch Schirmherr unseres Vorläuferprojekts. Wir haben zuerst den Bürgerrat Demokratie durchgeführt. Das war rein zivilgesellschaftlich organisiert. Und aber eben so, dass der Bundestag das auch beobachten konnte. Und danach kam es eben mit dem Bundestag zu diesem Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt. Und alle Fraktionen haben tatsächlich dem zugestimmt, dass der durchgeführt werden soll. Und haben auch zugesichert, dass sie sich die Ergebnisse angucken sollen. Und die Ergebnisse waren danach auch in mehreren Ausschüssen in allen Fraktionen und wurden auch von drei Ministerien angeguckt. Da wurden auch Bürgerräte eingeladen und die Inhalte auch vorgestellt.
Also mehr als 150 Menschen, die per Los zusammengeführt werden. Unterschiedlichste politische Strömungen, unterschiedlichste politische Ansichten und in Zeichen einer gesellschaftlichen Spaltung, in der wir ja leben, auch die Chance, Gräben zu überwinden. Wie haben Sie es da erlebt?
Genau so ist es. Gräben werden überwunden. Alle gesellschaftlichen Positionen kommen quasi an einen Tisch, schon per Los. Und wir haben allerdings aus dem Los dann auch noch gesampelt, sprich versucht wirklich den Spiegel der Gesellschaft abzubilden, also nach gleichem Anteil von Geschlecht, Alter, Wohnort, Migrationshintergrund und auch Bildungsgrade. Und das heißt, sie haben tatsächlich jede Position, die in der Gesellschaft lebt, mit am Tisch. Und die Leute kommen zusammen. Und das ist natürlich ein Gremium, wo man auch dem Andersdenkenden begegnet und sich mit ihm auseinandersetzen muss.
Und bestimmte Hardcore-Positionen haben sich dann auch möglicherweise geschleift, weil wenn man dann vis-à-vis mit jemandem gegenüber sitzt, der eine ganz andere politische Meinung hat, kommt man ja vielleicht dann doch noch irgendwann mal ins Nachdenken.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, das Losformat, das verändert auch was im Bewusstsein, weil die Bürgerinnen und Bürger kommen und wissen auch, ich streife jetzt das Mäntelchen ab und schlüpfe in die Rolle des Bürgers, der fürs Ganze bürgt. Und dann geht es nicht darum, dass ich meine Meinung durchsetze, sondern es geht darum, dass meine Meinung mit einfließt. Ja. Und dann haben sie 160, 169 unterschiedliche Meinungen. Alle Meinungen werden im Raum gehört. Und dann entsteht sowas wie gemeinsam. Also ich habe dich gehört, du hast mich gehört. Ich finde dich, deine Meinung vielleicht gar nicht gut, du vielleicht nicht meine Meinung, aber jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt für uns alle das Beste? Ja. Und daraus entsteht ein Prozess, der natürlich mit professioneller Moderation geführt wird, um dann gemeinwohlorientiert eine Antwort zu geben auf die politische Frage.
Herausgekommen ist dann ein Papier mit Wünschen und mit Forderungen an die Politik, was drin stand und wie auch dann die Reaktion der Politik war. Darüber reden wir nach 10:30.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Claudine Niert, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also die Frau, die Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. ist und die auch, ich glaube, vor 2-3 Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Schönes Gefühl damals, so ausgezeichnet zu werden.
Ja, wobei ich hatte das Gefühl, ich werde jetzt ausgezeichnet für etwas, was ich noch gar nicht erreicht habe. Für mehr Demokratie kämpfe ich seit 30 Jahren dafür, dass wir auch auf Bundesebene Volksabstimmung haben, so wie wir es in den Ländern kennen. Und das haben wir nicht und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch nicht haben, weil der Widerstand zu groß ist. Und von daher habe ich das Kreuz am Bande, aber es trägt auch schwer, ja.
Nur, wenn Sie jetzt schon eine vorläufige Bilanz aufmachen, ein paar Sachen haben Sie ja nun zweifelsfrei erreicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall daran beteiligt. Wir haben den Bürgerentscheid in Bayern eingeführt, 1995. Inzwischen bundesweit hat keine Kommune nicht auch schon mal das Recht irgendwie vielleicht angewendet. Also wir haben über 8000 Bürgerbegehren inzwischen. Mhm. Und auf Landesebene gucken wir auf 380 Volksbegehren. Also das lässt sich gut sehen. Und das ist eine gute Basis, um zu sagen, warum nicht auch auf Bundesebene?
Wo waren Sie noch erfolgreich aus Ihrer Sicht?
Oh, ganz viel. Also wir waren bei ganz vielen Änderungen von Länderverfassung natürlich erfolgreich. Wir haben selber auch Volksinitiativen initiiert. Ich selber habe 5 Volksinitiativen initiiert und ich glaube, die größten Erfolgselemente sind jetzt eben dieser Bürgerrat, sprich der jetzt auch in der nächsten Legislatur wirklich auch wahrscheinlich verankert werden soll. Also die erstaunlicherweise haben die Koalitionäre das ins Sondierungspapier auf Punkt 1 geschrieben. Das ist eins unserer großen Erfolgsprojekte.
Über die Koalitionsverhandlungen werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Wo sind Sie gescheitert? Weil Sie die Volksabstimmungen angesprochen haben. Die gibt es in Deutschland nicht. Und es wird auch Leute geben, die sagen, Gott sei Dank ist Claudine Niert damit gescheitert. Denn gäbe es Volksabstimmungen, hätten wir in Deutschland längst die Todesstrafe.
Ja, wer darüber nachdenkt, der weiß, dass das nicht geht. Wir haben ein unglaublich stabiles Grundgesetz. Also das kann solche Ausrutscher weder dem Parlament genehmigen und dulden und auch nicht bei Volksentscheiden.
Das wäre garantiert?
Nein, das ist garantiert. Grundrechte und Minderheitenrechte können nicht Gegenstand von Volksabstimmung sein. Das ist auch der Grund, warum die 12 Initiativen, die aus rechtspopulistischer Richtung kamen, alle gescheitert sind. Also weil sie entweder für unzulässig erklärt wurden oder die Unterschriften nicht zusammengekriegt haben. Und da sieht man eigentlich, direkte Demokratie entlarvt den Populismus.
Und okay.
Das bräuchten wir auch auf Bundesebene, dringend.
Wenn wir bei der Bilanz bleiben, gibt es ein Projekt, wo Sie auf der einen Seite sehr viel Kraft, sehr viel Energie, sehr viel Liebe reingetan haben und das Ergebnis war dann leider Gottes nicht so, wie Sie es sich eigentlich erhofft und erwünscht haben?
Welches meinen Sie jetzt?
Nee, das ist eine offene Frage. Suchen Sie sich eins ihrer 30.000
natürlich Projekte ist es der bundesweite Volksentscheid. Also wir hatten tatsächlich in der vorletzten Legislaturperiode eine andere Situation. Die SPD hatte den weitreichendsten Gesetzentwurf für Volksabstimmung auf Bundesebene. Davon hat sie inzwischen eher Abstand genommen. Also alle Parteien im Bundestag wollten direkte Demokratie auf Bundesebene mit Ausnahme der CDU. Und inzwischen ist die Skepsis gewachsen, obwohl in der Bevölkerung immer noch mehr als die Hälfte, nahezu zwei Drittel, für Abstimmung auf Bundesebene sind. Wir sind in der EU das einzige Land, das noch keine Abstimmung erlebt hat.
Eigentlich wollten wir reden über die Geschichte mit dem Bürgerrat für den Bundestag und die Forderungen, die Wünsche an die deutsche Politik. Wir holen das gleich nach.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir reden über diesen ersten Bundestagsbürgerrat, um es nochmal zu sagen, plus minus 150 Menschen per Los bestimmt, setzen sich zusammen, formulieren ihre Wünsche und ihre Forderungen an die deutsche Politik. Was stand da unterm Strich, Frau Niert?
Unterm Strich kamen 32 Empfehlungen raus an die Politik. Und ich meine, die Frage Deutschlands Rolle in der Welt, die ist natürlich sehr, sehr breit. Das heißt, wir mussten sie auch in 5 Unterthemen gliedern. Also sprich Deutschlands Rolle in der Wirtschaft, Deutschlands Rolle in der Sicherheit, Deutschlands Rolle in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen, in Rechtsstaatlichkeitsfragen oder Deutschland in der EU. Und dazu haben die Untergruppen gearbeitet und sozusagen immer ihre Empfehlungen abgestimmt und so nach oben gestimmt ins Plenum. Und am Ende wurden alle 32 Empfehlungen abgestimmt. Und dann in einem 70-seitigen Gutachten der Politik übergeben.
Also alle 32 Empfehlungen können wir logischerweise hier nicht ansprechen. Welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten?
Die wichtigsten sind, ja, Deutschland soll eine aktive und Verantwortungsrolle in der Welt übernehmen. Deutschland muss sich nicht verstecken, aber Deutschland muss auch selbstkritisch bleiben. Dann kann es gut Vorbild sein. Und ja, Deutschland soll sich auch im Ausland militärisch engagieren, aber um Zivilgesellschaft zu schützen. So, also es sind schon auch sehr detaillierte Fragen, aber auch ein Nein für bewaffnete Drohnen. Aber zum Beispiel auch so eine charmante Forderung, die war schon ziemlich extrem, ein Nachhaltigkeitsministerium einzuführen. Also ein Querschnittsministerium, was alle Gesetzgebung daraufhin prüft in der Bundesregierung, ob sie nachhaltig sind. Und interessanterweise hat genau diesen Punkt, haben die Grünen mit in ihr Wahlprogramm aufgegriffen.
Also eins noch ganz kurz zu der militärischen Geschichte. Ich vermute mal, dass das Ergebnis nach diesem Afghanistan-Desaster anders ausgesehen hätte.
Das ist richtig und da weisen wir aber auch auf einen besonderen Moment hin. Bürgerräte helfen vor allem dann, wenn sie Fragen beantworten, die wirklich anschlussfähig sind an die Politik. Also je enger die Politiker mit dem Bürgerrat zusammenarbeiten, sprich der Politiker im Parlament sagt, ich muss jetzt die und die Frage beantwortet bekommen, weil hier ist eine rote Linie oder da ist ein Dilemma da, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, dann kann tatsächlich der Bürgerrat eine Empfehlung ermitteln, die gesellschaftlich vielleicht mehrheitsfähig ist, weil sie in dem Gremium einen Konsens erzielt hat.
Wie haben denn aufgrund dann dieses 76-seitigen Papiers die Parteien reagiert? Wie hat auch der damalige damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble reagiert?
Alle haben sehr angenehm und begrüßend reagiert, weil wir haben die Ergebnisse kurz vor Ostern abgegeben. Und ganz klar war, wir haben den Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt auch durchgeführt, damit der Bundestag selber mal erfährt, ob ihm das Instrument nutzt und taugt. Und die Frage wurde tatsächlich mit Ja beantwortet. Der ganze Prozess wurde evaluiert. Die Bundestagsverwaltung hat einen Bericht auf ihre Homepage gestellt, wo auch der Bürgerrat ausgewertet wurde. Und ganz klar, man ist sich einig, man möchte das Instrument zukünftig öfter mit hinzunehmen. Ja. Und was die inhaltlichen Empfehlungen angeht, die wurden in den Fraktionen behandelt und die wurden auch in drei Ausschüssen behandelt. Zur Plenardebatte ist es nicht mehr gekommen, weil dann die Legislatur leider am Ende war und noch andere aktuellere Themen sich reingedrängt haben. Aber die Ministerien zum Beispiel haben gesagt, die Empfehlung brauchen wir jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre.
Ja, das heißt, dieses Projekt wird mit dem neuen Parlament durchaus nochmal auf den Tisch kommen.
Ich hoffe, ich würde mir ja wünschen, dass wir einen Bürgerrat zu einem Wahlrecht haben oder auch zu ganz konkreten Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, ob wieder die Wehrpflicht zur Bundeswehr eingeführt wird oder ein Tempolimit oder ganz andere Fragen. Also wir bräuchten das Instrument sicher in einer Legislatur 3 bis 4 Mal.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Claudine Nirt, Künstlerin, Politaktivistin, Sprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V., inzwischen auch sowas wie eine Politikberaterin, mit anderen Worten eine Frau, die uns ganz genau sagen kann, was aktuell in den Koalitionsverhandlungen zwischen FDP, den Grünen und der SPD passiert.
Genau das werde ich Ihnen nicht erzählen können, weil die nämlich so unglaublich gut dicht halten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein kleiner Kulturwandel. Also man könnte sich fast wünschen, nicht mehr 4 Jahre Wahlkampf, sondern 4 Jahre Koalitionsverhandlung, weil die gerade so diszipliniert und konzentriert auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Niemand sticht was durch, man kriegt wirklich nichts raus. Und ich werte das jetzt erstmal als konstruktiv. Natürlich werden wir uns nachher angucken, was dabei rausgekommen ist. Ist das Ganze vielversprechend, aber das hoffe ich mal. Aber die Art und Weise, Stil, Haltung, Inhalt, Tonfall, lassen hoffen.
Begann ja schon mit diesen ersten Sondierungen zwischen den Grünen und der FDP, also zwei Parteien, die sich jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit mit sehr viel Liebe gegenübergestanden haben. Und dann gab es ja auch dieses gemeinsame Selfie mit Habeck und Baerbock und Lindner und Wissing. Und da hat man das Gefühl gehabt, auch unter PR-Gesichtspunkten, da passiert irgendwas.
Na, ich denke, die haben auf jeden Fall gelernt aus den letzten Koalitionsverhandlungen, gescheiterte Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Ich habe ja danach gesagt, am besten lasst ihr euch das nächste Mal extern gut professionell moderieren. Dann passiert euch das nicht, wenn jemanden sozusagen die Sicherung durchbrennt. Merkt man das vorher und man merkt, sie haben wirklich gelernt, sie sind sehr strukturiert. Vielleicht haben sie tatsächlich auch noch eine Hilfe im Hintergrund. Man merkt, das ist alles sehr durchdacht. Jetzt hoffe ich, dass sich das auch bis in die Inhalte durchschlägt. Mhm. Es fällt noch etwas Positives auf, dass in dem Sinne keine Kompromisse ausgehandelt werden, wie wir das sonst eben kennen, sondern man sagt, jede Partei kriegt, 4, 5 Forderungen voll und ganz. Und dafür macht sie Zugeständnisse an anderen Punkten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kluger Zug. Wir kennen das aus Schleswig-Holstein. Da ist das auch so gewesen in der Jamaika-Verhandlung, weil dann geht jede Fraktion oder jede Partei als Gewinner hervor. Jeder hat wirklich Wahlversprechen durchbekommen und man geht nicht mit einem faulen Kompromiss raus und muss den dann auch noch als Erfolg verkaufen.
Was 2017 angeht, diese letztlich gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, als Lindner gesagt hat, besser nicht regieren als schlecht regieren, was ist da in erster Linie schiefgelaufen? Was denken Sie?
Ich bin natürlich nicht dabei gewesen, aber ich weiß nicht, ob die Sitzung gut geleitet, der Prozess gut geführt war, weil wenn sich jemand unwohl fühlt und zum letzten Mittel greift und aussteigt, dann merkt man das natürlich vorher und ich denke, man hätte das merken können. Aber spannend ist auch, wie wir mit der Situation danach umgegangen sind, weil ich hätte mir durchaus auch oder wir von Mehr Demokratie aus uns eine Minderheitsregierung vorstellen können. Also regieren mit Minderheiten im Parlament ist immer spannend, weil die Regierung keine Mehrheit hat und dann immer mit wechselnden Mehrheiten arbeiten muss, in der Opposition um Zuspruch suchen muss. Und das belebt die Demokratie. Ist natürlich ein bisschen ein Risiko, weil man hat nicht alles gleich sicher. Ich meine, jetzt haben wir eine Legislaturperiode hinter uns. Da ist nicht ein Gesetzentwurf aus der Opposition aufgegriffen worden. Also das war gleich mit null. Und ich glaube, nur 5 Gesetzentwürfe wurden überhaupt interfraktionell, das heißt mit einem Oppositionspartner gemacht.
Wobei die Zurückhaltung in Berlin gegenüber einer Minderheitsregierung ja enorm ausgeprägt ist, weil man Fraktionszwang, die eigene Parteilinie, alles nicht mehr so weiterführen kann.
Fehlt der Mut.
Der Mut. Uns fehlt der Mut.
Uns fehlt der Mut, neue Dinge auszuprobieren. In anderen Ländern hat es gut funktioniert. Aber vielleicht ist diese Regierung jetzt auch mutiger. Denn wie gesagt, sie möchte auch eine Legislatur der Bürgernähe haben und sie möchte Bürgerformate wie den Bürgerrat haben. Und
schauen wir mal.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Claudine Niert, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, die mit ihrem Verein Mehr Demokratie e.V. ja seit vielen Jahren auch immer wieder mit Spitzenpolitikern in Deutschland zu tun hat. Wobei ich fast vermute, wenn wir jetzt die Zeitspanne nehmen, sagen wir mal von den 90er Jahren bis zum Jahr 2021, dass sich im Bewusstsein von Politikerinnen und Politikern doch auch viel verändert hat. Wie haben Sie es erlebt?
Auf jeden Fall. Also ich habe insgesamt, glaube ich, mit über 500 Politikern gesprochen, und zwar Landesebene, Bundesebene, bisschen kommunale Ebene auch, bis in die Ministerien hoch und Ministerämter. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass sie selber auch vorsichtiger geworden sind, auch nicht mehr so offen und direkt raus die Dinge ansprechen. Und was mir natürlich besonders aufgefallen ist, je höher man im Amt kommt, desto enger wird eigentlich der Gestaltungsspielraum. Und genau das Umgekehrte denken wir Menschen so. Bürgerinnen und Bürger denken, die sind doch in hohen Ämtern, die können doch alles machen, was sie wollen. Nee, genau das können sie nicht. Die Sachzwänge sind da und sie müssen sich immer mit einer höheren Ebene auseinandersetzen. Also wir haben ja viele Befürworter bis hoch in die hohen Führungsämter hinein, die sagen, selbst wenn ich wollte, ich könnte es gerade nicht, weil ich muss mich mit dem Koalitionspartner einigen, ich muss mich mit den anderen Ministerpräsidenten einigen. Ich habe eine Volksinitiative in Schleswig-Holstein gemacht, um das als Bundesratsinitiative einzubringen. Und dann sagt der Minister, das ist eine tolle Idee, aber die anderen Länder müssen auch mitmachen. Und da muss man sich Freunde suchen. Also jeder ist irgendwie in einem Zwang drin. Und das hat mich ziemlich enttäuscht, wo ich bis heute sage, ich arbeite in einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Ich kann für die Dinge streiten, für die ich kämpfen möchte. Und ich muss nicht so viele Kompromisse machen. Und die müssen so viele Kompromisse eingehen. Und viel von den Dingen, für die sie in die Politik gekommen sind, die können sie gar nicht durchsetzen.
Wobei es ja auch Beispiele gibt. Jetzt gehen wir wieder in der Vergangenheit, wo ja auch bei Ihnen es durchaus funktioniert hat. Beispielsweise mit dem damaligen Innenminister in Bayern, mit Herrn Beckstein, der am Anfang sehr zurückhaltend und sehr skeptisch war und dann wohl festgestellt hat, dass was da bürgerbeteiligungstechnisch passiert, gar nicht so schlecht ist.
Ja, schönes Beispiel, Günter Beckstein, weil er war tatsächlich der größte Kritiker, als wir damals 95 per Volksentscheid den Bürgerentscheid für die Kommune eingeführt haben. Und er hat echt gedacht, Bayern wird unregierbar, das Oktoberfest wird abgeschafft. Dann war er Innenminister, Bürgerentscheide waren eingeführt und sozusagen jedes Bürgerbegehren ging über seinen Tisch. Und im Laufe der Jahre zog dann die Demut ein. Und heute ist er ein absoluter Befürworter und sagt, die Bürgerinnen und Bürger entscheiden weder schlechter noch klüger, aber die Politik wird besser. Und er rät auch der Bundespolitik, auch seiner eigenen Partei, der Union, dringend dazu, solche Formate aufzugreifen. Also die Angst ist nicht begründet.
Dann gibt es einen ehemaligen Hamburger Bürgermeister, der sozusagen in die andere Kategorie fällt, die Sie gerade benannt haben, dass man eigentlich etwas gut findet, aber leider Gottes in der eigenen Partei oder in den politischen Konstellationen es nicht auf die Reihe bringen
kann.
Ja,
Sie meinen Ole von Beuys. Ne? Das war tatsächlich mein erstes Politikergespräch bei ihm im Rathaus. Damals hatten wir ein Volksbegehren gemacht, auch um den Bürgerentscheid in den Bezirken einzuführen. Ich war damals gerade 30. Und er war sehr pragmatisch, sehr menschlich und hat gesagt, ich finde Ihre Idee richtig gut. Lassen Sie uns Bürgerentscheide in den Bezirken einführen und nach 5 Jahren eine Volksabstimmung darüber machen, ob wir das beibehalten wollen, ja oder nein. Und dann sage ich, ja super, schlage ich ein, können wir auf jeden Fall machen. Sagt er, ja, ein Haken hat's, seine Fraktion und Parteikollegen stehen nicht hinter ihm und gehen in der Sache nicht mit. Und das als Bürgermeister und Führender der CDU in Hamburg war natürlich deprimierend.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
In SWR 1, Leute, Claudine Niert, die Vorsitzende des Vereins Mehr Demokratie e.V., eine Nichtregierungsorganisation mit wie vielen Mitgliedern, Frau Niert?
Oh, dafür, dass wir die größte NGO für direkte Demokratie sind, angeblich sogar weltweit, sind wir verhältnismäßig wenig Mitglieder, also 10.000, aber immerhin. Und wir haben aber einen großen Verteiler, Newsletter-Verteiler mit über 200.000. Ah. Und das ist natürlich die eigentliche große Community oder die Klientel mit unserer Reichweite.
Wie finanzieren Sie sich?
Ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Und deswegen sind eben Mitglieder auch so wichtig, weil sie natürlich die Arbeit gewährleisten, dass wir die machen können. Das Besondere ist nur, dass eher die älteren Menschen noch Mitgliedschaften unterschreiben und die Jüngeren, die engagieren sich gerne temporär. Die sind dabei bei Aktionen und die unterschreiben auch mal was, die kommen auch mal mit auf die Straße. Aber das ist, die sind dann auch wieder weg nach wenigen Wochen.
Nun haben Sie qua Job und qua Aufgabe sehr viel mit Politik, auch mit Alltagspolitik zu tun. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie als Organisation nicht parteipolitisch von irgendjemandem vereinnahmt werden?
Ach, das gibt sich durch das Thema. Also wir kämpfen für die Demokratie und das ist ein Schlüsselthema. Und jede politische Farbe braucht die Demokratie. Ohne das geht es nicht. Und wir sind ein überparteilicher Verein. Und von daher haben wir auch, glaube ich, unter unseren Mitgliedern alle Richtungen vertreten. Der Wählerschaft oder auch der Parteimitgliedschaft, das weiß ich nicht. Aber von daher, wir sind auf jeden Fall überparteilich, klar.
Diese Demokratie in Deutschland, ist die gefährdeter als beispielsweise noch vor 5 oder vor 10 Jahren?
Ich würde sagen, sie ist insofern gefährdeter. Es sind auch in den letzten Jahren Zweifel entstanden, auch Zweifel an den Institutionen. Und ich erlebe momentan, die größte Gefahr für die Demokratie ist die gesellschaftliche Spaltung. Also, dass wir uns ausgrenzen von anderer Meinung, uns absetzen voneinander, auch in der Politik, das schmerzt, da entstehen Klüfte, die scheinbar unüberbrückbar sind. Und das ist tatsächlich ein Problem. Auch jeder kann sich jetzt mal fragen, wie viele Freunde habe ich denn in meinem Bekanntenkreis, die nicht meiner Meinung sind und wie gehe ich mit denen um? Und das ist tatsächlich ein Problem und deswegen wollen wir auch Bürgerräte haben. Also sprich, dass alle Menschen zusammen an einen Tisch kommen und sich auch die Meinung anhören.
Hat Corona diese Kluft nochmal dramatisch verschärft?
Corona, der Umgang mit Corona hat vor allem die Situation dramatisch verschärft. Auf der einen Seite reden wir davon, wir sind unglaublich weltoffen und wollen gendern und wollen Frauen und andere Hautfarben und alles Mögliche integrieren. Und dann merkt man aber an einer anderen Stelle, sind wir sehr feindselig und grenzen aus und distanzieren uns. Und das passt oft nicht zusammen.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Probleme, gesellschaftliche Probleme hat es immer wieder gegeben, wenn wir uns an die 70er Jahre zurückerinnern, diese wahnsinnigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem RAF-Terrorismus. Heute eben andere politische Probleme, auch andere globale Probleme und schlussendlich irgendwie muss man es dann trotzdem zusammenbringen. Glauben Sie auch in die Zukunft gedacht, dass das passieren wird? Auch möglicherweise jetzt mit einer neuen Regierung?
Was uns die neue Regierung bringen wird, müssen wir jetzt tatsächlich sehen, ob sie auch bürgernäher ist und da Brücken baut. Tatsächlich merken wir aber, dass eigentlich die Sehnsucht da ist, dass es große charismatische Führungspersonen gibt. Aber es ist völlig logisch, die müssen uns alle enttäuschen. Die Gesellschaft differenziert sich immer mehr aus. Und der eine, den wir dann wählen, der kann uns nicht in paradiesische Zustände regieren. Das geht nicht. Das heißt also, zukünftig ist eher eine Politik gefragt des Miteinanders. Und das tatsächlich ist jetzt bei der neuen Regierung tatsächlich gefordert. Und wenn sie es schafft, dann wäre es hilfreich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Claudine Niert, die seit vielen Jahren sehr viel zu tun hat mit Politikern in Deutschland, im Bund, in den verschiedenen Ländern. Politiker, Frau Niert, haben in Deutschland, wenn man sich die Zahlen anguckt, ein miserables Image. Wenn Sie sich angucken, wie Sie Politiker erleben und erlebt haben, deckt sich das mit dieser gerade geschilderten Beobachtung?
Nein. Also das Überraschende ist, wenn man mit den Politikern spricht, dass tatsächlich, ich habe keinen getroffen unter den 500, mit denen ich gesprochen oder über 500, mit denen ich gesprochen habe, die nicht in die Politik gegangen wären, um die Welt zu verbessern, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, die Lebensumstände zu erleichtern. und alle mit einem hohen Ideal und Engagement in die Politik gehen und dann natürlich konfrontiert werden mit den Strukturen der Macht, der Politik und müssen dann Abstriche machen und Kompromisse machen. Ich habe auch einen SPD-Politiker kennengelernt, der ist nach 30 Jahren aus dem Parlament gegangen, hat gesagt, so, ich habe sogar die längste Zeit regiert, aber von dem, was ich eigentlich durchbringen wollte, ist mir wenig gelungen. Mhm. Und ich glaube, dass ich außerhalb des Parlaments zivilgesellschaftlich mehr erlangen kann. Also das geht aber vor allem auch in die Richtung, warum wir von mehr Demokratie nach Wegen suchen, zum Beispiel auch das Potenzial des Parlaments viel mehr auszuschöpfen. Da sitzt geballte Kompetenz und die wird bei weitem nicht so abgerufen und in die Wege geleitet, wie wir sie eigentlich bräuchten. Wir gucken viel zu sehr, wer sitzt im Parlament und worüber sprechen die, anstatt uns anzugucken, wie arbeiten die denn miteinander zusammen.
Aber da was aufzubrechen ist, wir haben es eingangs der Sendung schon mal versucht zu thematisieren, ist nicht ganz einfach, wenn man Regierung und Opposition hat, wenn man Fraktionszwang hat. Sie müssten ja eigentlich, wenn Sie die Eigenverantwortung mehr in den Vordergrund stellen, beispielsweise auch Abstimmungen freigeben im Parlament.
So ist es. Sie müssten mehr Abstimmungen freigeben. Momentan, ich würde sagen, vor der Wahl richtig hart in die Bresche gehen. Jede Partei muss sich voneinander absetzen, von den anderen und profilieren. Aber wenn sie dann gewählt sind, dann möchte ich, dass die Parteifarbe mehr in den Hintergrund tritt und in der Sache Allianzen geschmiedet werden. Also sprich, ich möchte eigentlich ein Klimagesetz haben, wo sowohl die grünen Aspekte drin sind, aber auch die sozialen Aspekte einer SPD oder die liberalen Aspekte einer FDP oder die einer Union. Und momentan ist es so, dass hauptsächlich dann die Regierungspositionen ihre Aspekte durchkriegen. Das heißt, ich würde auch gerne Formate ausprobieren, wie man im Parlament anders die Meinung der anderen mit integriert.
Braucht man auch für das Parlament einen neuen Wertekontext oder einen Wertekodex? Auch vor dem Hintergrund, dass es ja diese Maskenaffäre gegeben hat, dass ein paar Unionspolitiker in diesem speziellen Fall sich bereichert haben über die Vermittlung von Corona-Masken?
Also Wertekodex vielleicht, aber auf jeden Fall brauchen wir ein Lobbyregister. Wir müssen mehr wissen, was tatsächlich passiert und wie die Dinge zustande kommen. Ich glaube, so schwarze Schafe gibt's und Ausrutscher gibt's vereinzelt. Aber dann würde ich jetzt nicht das ganze Parlament im Misskredit ziehen. Aber wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, wie die Gestaltungskraft des Parlaments wirklich voll zum Zuge kommt. Und zwar vor dem Hintergrund. Klimawandel steht an und der Gestaltungsspielraum kann sein, in den nächsten Jahren wird viel enger. Und dann haben wir extremes Regierungshandeln und gar nicht mehr die Möglichkeit, dass das Parlament entscheiden kann. Und je weitreichender aber Entscheidungen sind, desto mehr müssen sie vom Parlament und eigentlich von der Bevölkerung gedeckt sein. Und das geht nur mit Bürgerbeteiligung.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,